Grüezi miteinander. Ich freue mich sehr, heute Morgen mit Ihnen zusammen diesen Gottesdienst feiern zu dürfen, zu einem Thema, das mir ganz fest auf dem Herzen liegt. Jesus kommt wieder. Viele von uns warten sehnlichst auf irgendetwas, vielleicht auf das Ende des Lockdowns oder auf eine Rückkehr zur Normalität im Alltag. Andere warten auf das Eintreffen von einem bestimmten oder herbeigesehnten Ereignis. Andere vielleicht warten auf die Erhörung eines Gebetes, für das man schon so lange Gott bittet, dass irgendetwas sich ändert oder irgendetwas geschieht. Oder auf das Eingreifen von ihm in einer schwierigen Situation. Andere warten darauf, dass sich die Umstände ändern oder dass wir wieder neu mit Kraft erfüllt werden für den Alltag. Vielleicht einige von uns warten auf die Rückkehr Jesu. Vielleicht sagst du jetzt in deinem Herzen, na und, was bedeutet das? Und so wollen wir zuerst jetzt in der Bibel schauen, was sie sagt zur Rückkehr Jesus. So ein bisschen, welche Form, mit welcher Grundlage die Bibel darüber redet. Als Jesus damals auf dem Ölberg mit seinen Jüngern zusammen war und er vor ihren Augen aufgenommen wurde in den Himmel, da waren sie sehr enttäuscht. Sie haben sich gesagt oder sich gefragt, so, das war's dann wohl, jetzt ist es vorbei. Und schon bei der Kreuzigung Jesu haben wir gesehen, dass die Jünger enttäuscht waren, enttäuscht über dieses Ende. Haben sich jetzt ihre Träume zerschlagen, haben sich ihre Pläne jetzt einfach als Illusionen erwiesen? Ich denke an Petrus, selbst er, obwohl er dem auferstandenen Herrn begegnet ist, irgendwie überfällt ihn eine so starke Entmutigung, dass er entscheidet, ich gehe wieder zurück in meinen Beruf. Er hat seine Hoffnung irgendwie auf Jesus gesetzt, ist dieser Tod, irgendetwas ist vorbei, ich gehe zurück. Und er hat vermutlich nicht gedacht, dass Jesus noch einmal eine Rolle in seinem Leben spielen könnte. Und so zog er nach Genezareth hoch in den Norden von Israel, wo irgendwo noch seine Netze und seine Boote warteten, um zurückzugehen in seinen Beruf. Er hatte keine Zukunftsperspektive mehr. Aber beim letzten Treffen Jesu, bei der Auffahrt, als eben die Jünger diese Frage stellten, wie geht es denn jetzt weiter in Vers 6 in der Apostelgeschichte, da hat Jesus versucht, sie zu erfüllen mit einer Sicht auf ihren Dienst bis zu dem Punkt, an dem er wiederkommen würde. Und unmittelbar nach Jesu Verschwinden in den Wolken, in Apostelgeschichte 1, Vers 11, lesen wir, dass bei ihnen zwei weiß gekleidete Männer stehen, Engel, und ihnen sagen, was steht ihr hier? Und schaut zum Himmel auf. Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Deshalb, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er, der Herr, er kommt wieder. Und ich freue mich darüber, ich freue mich darauf. Und wenn er das selbst angekündigt hat, dann vertraue ich darauf. Es ist schon sehr viel Zeit vergangen, 2000 oder fast 2000 Jahre, seit Jesus das angekündigt hat. Und manchmal geht es auch uns als Christen so, dass das irgendwie aus unserem Bewusstsein in den Hintergrund verschwindet. Diese Wahrheit, Jesus kommt wieder. Aber wenn wir in die Bibel schauen, wird seine Rückkehr das größte und das uns als nächstes bevorstehende Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes sein, seine Rückkehr. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, Verse 2 und 3, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch gesagt, ich gehe persönlich hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Worte Jesu. Jesus will um jeden Preis, dass wir als seine Kinder und als seine Nachfolger eines Tages für immer an dem von ihm wunderbar vorbereiteten Ort sind und mit ihm zusammen sind. Es gibt eine wunderbare Zukunft für Kinder Gottes, für Menschen, die Freunde Jesu sind, gemeinsam mit ihm. Und gemäß dieser Stelle in Apostelgeschichte 1, Vers 11, wird Jesus persönlich in den Wolken zurückkommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und dann werden zwei Ereignisse eintreffen im Himmel. Als erstes werden allen Kindern Gottes oder allen Freunden Jesu Medaillen verliehen. Was meine ich damit? Die Bibel spricht von einem sogenannten Preisgericht. Und weil dieses Wort Gericht da drin steht, geht der Gedanke des Preises ein bisschen unter. Aber es wird ein Moment sein, in dem eben Preise verteilt werden oder es eine Siegerehrung geben wird für den vollbrachten Lauf. Aber das zweite Ereignis, ein noch schöneres Ereignis aus meiner Sicht, ist die sogenannte Hochzeit des Lammes. Es wird die definitive Vereinigung der Gemeinde Jesu als seine Braut mit ihm als dem Bräutigam sein. Und dieser Moment wird mit einem Riesenfest zelebriert werden. So etwas hat die Welt noch nie erlebt. Ich lese aus Offenbarung 19: Lobet den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, ist der Sieger. Er hat seine Herrschaft angetreten und wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen und seine Braut ist bereit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es gibt ein himmlisches Hochzeitsfest, etwas, was Johannes jubeln lässt, was die Engel, die mit Johannes reden, jubeln lässt und diese Einladung so formulieren: Kommt und freut euch. Das wird bei der Wiederkunft Jesu uns erwarten. Ich freue mich darauf. Und was denkst du? Vielleicht denkst du, na und? Was hat das mit dir zu tun? Kann sein. Kommen wir zu uns zurück. Leben im Hier und Jetzt. Wir sind auf dieser Erde. Jeden Tag gehen wir in unsere Situationen hinein, unsere Aufgaben und so weiter. Und manchmal begegnen wir Leute, die sagen uns, die fragen uns, wie geht es dir? Es ist gut gemeint, es ist wohl gemeint. Und ich habe eigentlich bis vor kurzem relativ spontan so geantwortet: Danke, ich bin gesund. Damit meine ich natürlich physisch gesund. Und es ist verständlich in Corona-Zeiten, in denen wir leben. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dass dies eigentlich eine einseitige Antwort ist. Es ist, wie wenn ich andeuten würde, dass meine Gesundheit das höchste Gut wäre oder mein allgemeines Wohlbefinden. Wir leben im Kanton Aargau und im Kanton Aargau gibt es ganz besondere Jugendliche, die haben einen ganz besonderen Namen. Das sind die Autoposer. Also die Leute, die mit einem mehrere hundert starken PS-Motor durch die Gegend fahren, ein bisschen getunt, ich hätte gesagt frisiert. Man kann auf Befehl Fehlzündungen hervorrufen. Und am liebsten machen die das in den Tunnels, damit man das so richtig hört. Und gehen wir mal davon aus, dass man einem Poser so eine Frage stellt: Wie läuft's bei dir so? Wie könnte seine Antwort sein? Möglicherweise würde er sagen, schlecht. Die Polizei hat mein Auto konfisziert, weil es eben nicht legal getunt war. Warum sage ich das? Weil das ein Beispiel dafür ist, dass wir auf die Frage, wie es uns geht, meistens so mit etwas antworten, das bei uns im Vordergrund im Leben steht, das uns gerade stark beschäftigt. Um was dreht sich mein Leben? Was ist für mich wichtig? Ja, wie gestalte ich mein Leben? Geht es mir vor allem zuerst um Gesundheit und Wohlbefinden? Oder nicht nur? Es ist normal, am Morgen aufzustehen, sich mit einer guten Tasse Kaffee vorzubereiten auf das, was einem erwartet. Ob das Schule, Ausbildung, Arbeit ist, die Verantwortung in der Familie, die Verantwortung für Kinder, die Verantwortung für Eltern, für Ehepartner, die Verantwortung vielleicht für ein Haus, für betagte Eltern. Die Verantwortung für Mitarbeiter im Geschäft. Es ist normal und es ist gut, dass wir uns darauf einstellen. Aber wenn ich das mal jetzt, ich mache mal einen Schritt zurück und schaue das alles an und dann denke ich, eigentlich gehen all diese oder zielen alle diese Aktivitäten oder Verantwortungen darauf hin, dass ich nicht stecken bleibe, dass ich mein Leben vorwärts bringen kann. Und ich möchte das mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, banal und vielleicht materialistisch zusammenfassen. Es hat irgendwie mit der Sache, mit dem Brotverdienen zu tun. Dort kriegt mein Leben Halt und Struktur. Und nur so kann ich mir einen so möglichst sorglosen Alltag erlauben, indem ich hier engagiert bin. Und ich denke, nachdem wir viele Jahre im Ausland gelebt haben, und wir jetzt in der Schweiz zurück sind, manchmal habe ich den Eindruck, dass in der Schweiz die Erziehung, zumindest zu meiner Zeit, noch so lief, dass man dass die Bitte im Gebet, Vater unser tägliches Brot gib uns heute, ja zwar kannte, vielleicht auch betete, aber die Erhörung von dieser Bitte vielleicht eben an die Arbeit, du musst einen guten Job haben, gekoppelt wurde. Vielleicht dann eben die Bitte, gar nicht mehr so sehr wirklich geglaubt, gib uns unser tägliches Brot, sondern ich stehe im Leben, ich tue meinen Job. Und es geht mir in der Schweiz ja sehr gut, sehr gut. Und alle, auch die Leute um mich herum, die sind damit beschäftigt in der Regel, das Leben auf dieser Erde so gut wie möglich zu gestalten und zu genießen. Und daran ist nichts falsch. Wir haben es oft erlebt, auch ihr, die ihr von zu Hause oder von irgendwo hier dabei seid. Es ist tief befriedigend zu erleben, wie Ziele erreicht werden. Wie man einen Abschluss macht, wie man einen guten Job findet, vielleicht wie man eine Beförderung erhält. Oder es ist sehr befriedigend zu sehen, wie Kinder, für die man viele Opfer gebracht hat, ihren eigenen Weg finden, lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und es gut machen. Oder ihr Leben sichtlich unter dem Segen Gottes steht. Das ist so befriedigend. Es ist sicher auch befriedigend, wenn man sich eine größere, eine passendere Wohnung leisten kann, ein Eigenheim. Da ist nichts Verwerfliches dran. Diese Dinge gehören alle zu einem verantwortungsbewussten Leben, zu den Beschäftigungen mit den normalen Dingen des Alltags. Aber das kann auch bei Christen dazu führen, dass wir uns vielleicht immer mehr auf diese legitimen Aspekte im Hier und Jetzt konzentrieren, fokussieren und vielleicht immer ausschließlicher auf diese materiellen oder die damit verbundenen Aspekte konzentrieren. Und es kann sein, dass ganz normale Dinge, legitime Sachen im Alltag eine übertriebene Wichtigkeit bekommen. Ich mag mich erinnern, zu Beginn des Lockdowns da haben die Sorgen um das materielle Leben groteske Züge angenommen. Da hat man nämlich so gehandelt, viele, als würde das Leben am Klopapier hängen. Klopapier, das ist ein unlogisches Sich-Klammern an etwas, das vielleicht eine Art Sicherheit vermittelte, billig zu kaufen war. Aber das Überleben hing doch nicht davon ab, ob wir genügend Klopapier zu Hause hatten. Ich will das nur als Beispiel nehmen, wie uns Dinge gefangen, in Anführungszeichen gefangen nehmen können und eben eine Wichtigkeit einnehmen können in unserem Alltag und vielleicht unsere geistliche Wahrnehmung, das, was mit dem Reich Gottes, was mit Gott, mit seiner Beziehung zu ihm schwächt. Wir werden abgelenkt und wir konzentrieren uns immer weniger auf die wichtigste Sache der Welt, das Reich Gottes, seinen Willen und ich füge an, auch die Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu. Und ich stelle auch mit Bedauern fest, dass Freunde, die wir vor 40, vor 30, vor 20 Jahren hatten, nicht mehr in eine Gemeinde gehen. Es ist nicht die Gemeinde, die uns in den Himmel bringt. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo ich Gemeinschaft mit anderen Christen pflege. Wo ich mich austausche. Wo ich genieße, ich bin dabei. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns als Kinder Gottes mit dem Worte Gottes auseinandersetzen, auf das Wort Gottes hören. Uns in Frage stellen lassen, durch das Wort Gottes, nicht durch die anderen. Uns in Frage stellen lassen, aber auch ermutigen lassen, bestätigen lassen. Erleben, ja, Gott ist mit uns. Es ist der Ort, wo ich vielleicht auch eine Möglichkeit habe, meine Gaben einzusetzen. Gott hat uns wunderbar geschaffen, wir haben Gaben. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich meine Gaben entwickeln kann. Und wo andere dadurch gesegnet werden. Ja, ich weiß, die Gemeinde ist auch der Ort, wo ich mich mit anderen konfrontiere, auseinandersetze. Und die Vielfalt und der Unterschied zwischen uns Christen soll eben nicht als Bedrohung, als Komplikation wahrgenommen, sondern als eine Herausforderung wahrgenommen werden, die mich stimuliert, die mich im liebevollen Sinn zwingt, mir immer wieder die richtigen Fragen zu stellen, mich immer wieder daran zu erinnern, das Reich Gottes sollte an erster Stelle sein. Sicher ist das nicht übertrieben. Braucht man die Gemeinde wirklich? Brauchen wir dieses daran erinnert werden, dass die wichtigste Sache das Reich Gottes ist, wirklich? Oder reicht es gerade auch hier in der Schweiz, in der Gesellschaft, im Umfeld, Nachbarschaft und so weiter, als gute Bürger wahrgenommen zu werden? Reicht das? Ich denke, das ist gut und wichtig. Und es stimmt, wenn ich nicht in die Gemeinde gehe, das Leben läuft ja trotzdem weiter und meistens gar nicht schlecht. Aber im materiellen Sinn, denn es fehlt ja im Grunde genommen auch nichts. Oder könnte dies ein Symptom für etwas anderes sein? Paulus sagt den Christen in 1. Korinther 15, 32, dass je weniger uns wir mit der Ewigkeit oder der Zukunft in Gottes Augen befassen, desto mehr und desto ausschließlicher befassen wir uns mit dem Leben heute, hier und jetzt. Und dann haben diejenigen recht, die Paulus sagt, folgendermaßen reden. Wenn es keine Auferstehung gäbe, wenn Jesus uns nicht vorausgegangen wäre, um uns eine Wohnung zu bereiten, um uns zu sich zu holen, dann haben alle recht, die sagen, freut euch des Lebens, denn morgen ist alles vorbei. Eine andere Übersetzung, Luther, sagt das ganz kernig. Er sagt, wenn das dann so ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Verstehen wir, hier ist irgendwie eine Linie, die überschritten wurde, die das Bewusstsein, nein, es gibt eine Zukunft, ist verdrängt worden durch anderes. Und diese Leute wären dann die, die sagen würden, Jesus kommt wieder. Na und? Das hat das mit mir zu tun? Okay, damit es klar ist, natürlich genieße auch ich das Leben. Und jeden Tag, zusammen mit meiner Frau, genießen wir irgendwann mal ein feines Essen, italienische Küche. Wir genießen es, dass wir nun nach vielen Jahren im Ausland öfters unsere Kinder und Großkinder sehen. Es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, gemeinsame Zeiten zu erleben oder eben Freundschaften wieder aufnehmen zu können und zu pflegen. Vieles anderes mehr. Wir sind so gesegnet in dieser Welt. Ich weiß das. Aber ich freue mich auch darüber, dass Jesus wiederkommt. Und vielleicht kommt er vor dem Ende des Lockdowns. Ich weiß nicht, wie lange wir noch warten müssen, bis wieder alles normal ist. Ich bin genauso sicher, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht noch sicherer, als dass wir Corona eines Tages ganz abschließen können. Ich freue mich auf Jesus und ich freue mich auf eine wunderbare Zukunft mit ihm. Ich freue mich darauf. Und deshalb möchte ich euch herausfordern, in diese Freude einzustimmen. Oder vom Na und, geht mich das was an, dahin zu kommen, ja, es bedeutet mir ganz viel und ich will ganz bewusst auch so leben. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief Folgendes. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Macht doch die Augen auf. Werdet euch bewusst, was Gott mit uns macht, obwohl wir anderes verdienen. In seiner Liebe nimmt er uns an, fängt in unser verpfuschtes Leben etwas Neues anzuwirken. Eine neue Kreatur, Neuschöpfung. Seht doch, wie groß die Liebe ist, denn aus Liebe macht der Vater uns. Aus Liebe hat er seinen Sohn geschenkt. Aus Liebe hat er uns gerettet und aus Liebe erduldet er uns. Gibt er nicht auf mit uns. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Wow, Gottes Kinder. Die Kinder des Allmächtigen. Kinder des Schöpfers. Unglaublich, auch unverständlich irgendwo. Er hat uns geschaffen, um ihn zu spiegeln, dieses Gegenüber sein zu können für ihn, mit dem er eine persönliche Beziehung haben und pflegen will. Und Johannes sagt weiter, wenn wir jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Jesus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein. Dann wird es anders sein. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wer diese Hoffnung hat, wird alles daran setzen, ganz für Gott zu leben, so wie Christus es getan hat. Jesus kommt wieder, ja, und ich freue mich darauf. In Lukas berichtet der Autor von einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und die Jünger erleben, dass Christsein eine tolle, eine spezielle Sache ist. Und es gibt ganz vieles zu erleben, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und dann sagt Jesus ihnen Folgendes, freut euch noch mehr darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Er will sie daran erinnern. Die Zukunft ist gesichert, eine wunderbare Gewissheit und Hoffnung, dass unser Alltag hier auf Erden einmal zu Ende geht, es aber weitergeht. Und deshalb ist die Bedeutung und die Dimension unseres Lebens in dieser Welt so anders als die, die ohne Jesus leben. Wenn Jesus nun zurückkommt, wollen wir uns das einmal so vorstellen. Es wird eine Sekunde genügen, wenn wir Jesus gegenüberstehen. dass wenn wir vor ihm sind, wird das passieren, was manchmal passiert, wenn ein Ereignis uns schockt oder wenn wir unerwartet irgendetwas erleben und ein Film abläuft vor unseren Augen. Und in einer Sekunde werden wir in dem Moment uns bewusst werden, welche Dinge in meinem Leben, in unserem Leben, im Leben meiner Lieben, alle wichtig waren und dazu gedient haben, eben uns vorzubereiten auf Jesu Wiederkehr, die dazu beigetragen haben. Und genauso werde ich gleichzeitig merken, wie viele unnötige Aufmerksamkeit, wie viele Energie ich vielleicht mit den besten Motiven, mit bestem Gewissen, aber nicht unbedingt nach Gottes Willen in Dinge investiert habe, für die es mir dann leid tut, dass ich sie getan habe oder für die ich mich sogar schämen muss. Wenn im Moment jetzt in deinem Herzen, in deinem Sinn irgendein Gedanke da ist, dann nimm ihn auf, dann werde still, dann bring ihn vor Gott und sage ihm, ja, du willst, dass dein Leben ändert, verändert wird, dass du wachst, dass du immer mehr jetzt schon auch bezeugst mit deinem ganzen Tun und Sein, wer Jesus für dich ist. Was hilft mir, mich auf sein Wiederkommen vorzubereiten? Ich will meine Beziehung zu Jesus pflegen und leben. Ich gehe als Kind Gottes nicht alleine durch den Alltag. Weder zu Hause noch außerhalb des Hauses, Schule, Arbeitsplatz, Familie, irgendwo. Jesus ist bei mir, immer. Und ich will den Dialog mit ihm pflegen. Eigentlich müsste dies ja die oberste Priorität sein. Wenn Jesus so wichtig ist für mein Leben, dann liegt mir ganz sicher viel daran, mit ihm in Kontakt zu sein, Tag aus, Tag ein. Aber ich muss auch vielleicht mich fragen, wäre es angebracht, im Blick auf die Vorbereitung, meinen Lebensstil mal zu überprüfen oder kritisch zu hinterfragen. Ich brauche dazu nicht eine Psychoanalyse-Therapie. Ich brauche da nur die Stille und dass ich mich vor Gott oft öffne und ehrlich in hineinschauen lasse und höre, was er sagt zu mir, wo er mich ermutigen will, wo er etwas wecken will in mir und wo er mir auch zeigen kann, was eben nicht alles förderlich ist in meinem Leben. Ich weiß, in dieser Welt wird uns suggeriert, wir brauchen das und das und das und das und das. Dauernd wird uns suggeriert, jetzt noch das und dann ist gut, ist eben nie gut. Gott kann uns diese innere Ruhe schenken in einer hektischen Welt. Aber das heißt, dass wir uns auch fragen, Gott, was willst du mir sagen? Wir kennen die Begebenheit in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Martha ist stinksauer auf Maria. Die sitzt nur herum. Die lauscht, was Jesus sagt. Und sie muss schuften, ganz alleine. Und sie ist so wütend auf Maria, dass sie Maria das nicht selber sagen kann, sondern sie geht zu Jesus und versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Interessanterweise antwortet Jesus nicht, so wie sie es erwartet hatte, dass er ihr zum Beispiel gesagt hätte, du bist richtig und sie ist falsch. Nein, er sagt, schau mal, was sie im Moment macht, ist das Bessere, ist gut, ist okay. Das Bessere hat Maria gewählt. Es ist immer wieder Zeit, auch für uns anzuhalten und zu hören, was Jesus mir sagen will. In manchen Fällen ist das Bessere, das er mir anbietet, nicht einfach etwas, das etwas Falsches ersetzen will, sondern etwas, das mich vielleicht eben ablenkt. Was gut ist in sich. Aber das Bessere ist das, was Jesus für mich hat. Zu seinen Füßen wird meine Perspektive wieder gerade gerückt. Kann ich abladen, wird Wichtiges vom Unwichtigen getrennt. Da passiert etwas, da tanke ich neue Kraft, da steht meine Beziehung und mein Sein im Vordergrund und nicht mein Tun. Wir sollen unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Und als letzter Aspekt, warum ich mich freue auf die Wiederkunft Jesu, das ist der Aspekt, den ich bereits angesprochen habe. Es ist der Aspekt der Belohnung. Komisch. Dürfen wir uns auf eine Belohnung freuen? In Offenbarung 22, Vers 12 hört Johannes diese Worte: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Das ist doch eine Herausforderung sondergleichen, darauf auch mal ein paar Gedanken zu verwenden. Oder wie Paulus eben in seinem Brief an die Korinther schreibt, 2. Korinther 5, Vers 10, und er das Preisgericht erwähnt. Ich möchte das mal so beschreiben. Es wird eine Belohnungszeremonie geben, wenn wir so empfangen werden. Es stimmt, alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen, um dort, wenn es gehen würde, sich zu rechtfertigen, was sie mit Jesus gemacht haben während ihrem Leben. Und Gott ist ein gerechter Richter. Da müssen wir nie daran zweifeln. Jeder Mensch wird vor Gott erscheinen müssen. Niemand kommt dabei, daran vorbei. Aber als Kinder Gottes werden wir nicht vor diesem Thron erscheinen, sondern dürfen wir eine spezielle Audienz bei Christus haben. Und dort erwartet uns ein Preis, eine Belohnung oder eine Anerkennung für unsere Liebesdienste, die wir als Christen tun, für unseren Einsatz in sein Reich im Alltag. Da steht wirklich nicht die Frage im Raum, ob wir errettet sind oder nicht, sondern für die Erretteten, für die Kinder Gottes, werden die von Gott vorbereiteten und von uns praktizierten guten Werke belohnt. In diesen Tagen finden die Skiweltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo statt. Und unser Großkind ist Fan von Lara Gut Berami. Und sie kam eines Tages zu uns und hat gesagt: Können wir das Skirennen schauen? Und wie froh war sie, als Lara Gut die Goldmedaille gewann. Was ist passiert? Nein, nach dem Lauf, da hat Müdigkeit, Zufriedenheit, ja, aber irgendwann kommt noch die Auszeichnung, die Medaille. Und das wird passieren am Preisgericht. Und das geht so weit, wie Jesus in Matthäus 10, Vers 42 sagte: Wer einen meiner unbedeutendsten Nachfolger auch nur mit einem Schluck Wasser erfrischt, weil er zu mir gehört, der wird seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Unglaublich. So weit geht Jesus. Von Mose lesen wir in Hebräer 11, Vers 26, wie er Gott in den schwierigen Situationen vertraute, auch auf vieles verzichtete, denn er wusste, wie Gott ihn belohnen würde. Belohnung. Und einige Verse weiter in Hebräer 12 lesen wir dann von Jesus selber und wie wir aufgefordert werden, weder nach rechts noch nach links zu schauen, sondern auf Jesus, denn weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Wir werden geradezu ermutigt, uns auf eine Belohnung zu freuen. Wow! Jesus kommt wieder. Darauf verlasse ich mich, darauf freue ich mich. Und dann werden alle Kämpfe, alle Nöte, alles Mühsal, alle Versuchungen, alle Enttäuschung, alle Tränen werden versiegen, zu Ende gehen. Und all die Not mit den Mitmenschen, manchmal mit mir selber, wir werden ein Ende haben. Ich freue mich so sehr darauf. Und ich hoffe, dass du nicht sagst, okay, Jesus kommt wieder, na und, sondern sagst, Jesus kommt, ich freue mich darauf, ich will dabei sein. Es ist ein Treffen, das ich nicht missen möchte. Und ich kann nur ahnen, wenn ich in der Bibel schaue, welche Freude, welches Staunen diese Momente dann ja, dominieren werden. Wir haben eine lebendige Hoffnung und beschäftigen wir uns damit, verstecken wir das nicht, sondern bezeugen uns dies und freuen wir uns darauf. Ich möchte abschließen mit einem Poetry Slam, also mit dem Text von einem Poetry Slam von einer Bewegung in Deutschland, die heißt Stay on Fire. Und die haben ein Video veröffentlicht, Licht in der Dunkelheit. Die Worte sind folgende. Lasst uns die Hoffnung nicht verlieren, denn selbst wenn Masken uns maskieren, sind wir stets ein Licht in dieser Welt. Dürfen glauben und vertrauen, dass unser Gott uns hält. Doch wieso klagen, wieso trauern wir? Wir wissen doch, dass es so kommt. Wir wissen, dass es schlimmer wird und sind doch noch in Angst verirrt. Irgendwann kommt Jesus wieder und dann kniet jeder nieder. Vor dem Löwen und dem Lamm, das durchbohrt war, prophezeit von Anfang an. Welche Hoffnung, welche Gewissheit, welche Freude. Trotzdem leben wir im Hier und Jetzt, ja, aber als Hoffnungsträger. Ich würde jetzt gerne beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns daran erinnerst, an dein Reich, an deine Pläne, an dein Projekt, das du schon vor tausenden von Jahren gestartet hast und durchziehst bis zum Ende. Und für uns diese Gewissheit, dass Jesus, dein Sohn, wiederkommt in Herrlichkeit, um uns zu sich zu holen, das soll unser Leben prägen. Das soll unseren Glauben stärken. Das soll unser Herz mit Freude erfüllen. Das soll uns segnen. Und ich bitte dich für uns alle, dass dies geschieht. Du bist ein guter Vater und dein Wille für uns ist gut. Und du bist ein treuer Vater und du lässt uns nie allein. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du nun in dem Moment noch zu Rechten des Vaters bist und alles vorbereitet hast, um uns zu dich zu holen. Wir wollen bereit sein. Und in der Freude, in der Vorfreude auf diesen Tag wollen wir das auch bezeugen. Mit deiner Hilfe und zu deiner Ehre segne uns. Danke. Amen.